Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Starke Frauen. Heute bin ich alleine für euch am Mikro. Katrin ist leider verhindert, aber ich freue mich umso mehr, dass wir eine ganz besondere, großartige, beeindruckende Gästin dabei haben. Es ist Verena von Act und Protect bei uns. Herzlich willkommen, Verena. Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass ich bei dir und bei euch sein darf und in diesem mich auch sehr inspirierenden Podcast als Gästin dabei bin. Dankeschön.
Sehr gern. Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, magst du dich und auch Act und Protect kurz vorstellen? Was ist eure Mission?
Ja, also genau, ich bin Verena Arbsrolle, ich wohne in Münster, bin 46 Jahre alt und habe mich dem Thema sexualisierte Gewalt gewidmet, weil ich selber als Frau einfach ganz viel sexualisierte und sexuelle Gewalt erlebt habe und irgendwann, auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze voll hatte. Ich habe einfach gedacht, ich kann es nicht mehr, ich will es nicht mehr. In den letzten 30 Jahren hatte sich gefühlt bei mir nichts verändert. Ich sehe das, was ich erlebt habe, immer noch bei anderen Kindern, bei anderen Jugendlichen, bei anderen jungen Frauen und älteren Frauen und habe dann gedacht, okay, ich möchte gerne dagegen vorgehen und tue das eben auch nicht alleine, sondern gemeinsam mit meinem Kollegen, Partner und auch Ehemann Sebastian Arps. Und unsere Mission, und das hat sich so in den letzten Jahren, wo wir uns mit dem Thema privat und auch beruflich beschäftigen, immer mehr rauskristallisiert, ist es, dass wir zum einen dieses Thema sichtbar machen wollen, und zwar in allen Facetten, und dass wir zum anderen gegensteuern möchten. Wir möchten Betroffenen eine Stimme geben, wir möchten Betroffene stärken, wir möchten sie miteinander vernetzen, wir möchten unterbewusste Verhaltensweisen bewusst und vor allen Dingen veränderbar machen, also auch gerade auf Seiten von Tatpersonen, und wir möchten vor allen Dingen Türen öffnen für das Thema, konkrete Impulse setzen, ja, um gemeinsam mehr zu bewegen.
Mhm. Ja, wir hatten im Vorgespräch ja auch schon über Erfahrungen gesprochen, die einen geprägt und motiviert hatten. Ich habe dir auch von meinen Erfahrungen gesprochen. Also Thema für alle nochmal: Prävention und Intervention gegen sexualisierte Gewalt, ne? Und ich würde gern von dir einmal erfahren, welche Erfahrungen haben dich besonders geprägt oder auch motiviert, dich so zu entscheiden, gegen sexualisierte Gewalt dich zu engagieren?
Sie haben mich geprägt und motiviert, und zwar beides. Jede Erfahrung, die ich hatte. Im Endeffekt, wenn ich zurückgehe, glaube ich, dass ich sexualisierte Gewalt in Form von Stereotypen, Rollenzuschreibung schon wahrscheinlich erhalten habe, als ich noch im Bauch meiner Mutter war. Ne? Wird es ein Junge, wird es ein Mädchen? Welche Stramplerfarbe kaufen wir? Worauf freuen sich die Großeltern mehr? Ist es eine Enttäuschung oder eine Bereicherung? Und das zieht sich so durch mein ganzes Leben, auch wenn ich sagen muss, dass meine Eltern das nicht so gesehen haben, aber eben viel, was von außen rangetragen wurde.
Ja.
Über Lehrer, Lehrerin im Sportunterricht. Mhm. Ne? Mädchen können keinen Ballsport, müssen aber super im Tanzen sein.
Können auch kein Mathe?
Sowieso nicht, nein. Also das war auch ganz klar. Als ich dann an einer Stelle Mathe nicht mehr verstanden habe, war ich ein hoffnungsloser Fall für meinen Mathelehrer. Das ist einfach so.
Und ja. Du, ich habe das selber noch im MBA gebracht, dass ich bei Statistik dann gesagt habe, ich habe das nicht so mit Zahlen. Und dann guckte er mich an und sagte, das will ich nie wieder von dir hören. Du studierst jetzt gerade im 5. oder 4. Jahr BWL. Und wenn jemand was mit Zahlen kann, dann offensichtlich ja du, weil du hast es ja so weit gebracht. Bitte höre auf, so einen Glaubenssatz zu verbreiten über dich selbst. Und das fand ich total spannend.
Wahnsinn, oder? Wo du gerade Statistik sagst, das kenne ich auch. Ich habe das Grundstudium für Pädagogik und Psychologie gemacht und hatte da auch Statistik und bin genauso rangegangen wie du und dachte, Mathe, um Gottes Willen, das schaffe ich nicht.
Ja.
Ja, im Endeffekt war es die beste Note, ne? So, aber genau das ist es. Es setzt einen sich rein und zieht sich so durch das ganze Leben von denen, was traue ich mir zu, was traue ich mir nicht zu. Ich habe lange, lange Zeit auch in dem Bereich Fashion-Industrie, Musikbranche gearbeitet. Und habe da auch ganz, ganz viele patriarchale Stereotype mitbekommen, ganz viel Machtmissbrauch auch. Wobei auch gerade in der Musikindustrie das eine Branche war, wo ich eigentlich dachte, wir sind weiter und gemerkt habe, nein, sind wir nicht.
Nee.
Und wir sind auch jetzt, 20 Jahre später, nicht weiter, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben. das ist etwas, was mich sehr geprägt hat, was mich auch dazu gebracht hat, irgendwann aus diesem Job auszusteigen. Mhm. Und abgesehen von privaten sexuellen Gewalterlebnissen, die ich hatte, war es vor allen Dingen auch das Erlebnis, als ich Mutter geworden bin und ich gemerkt habe, die sexualisierte Gewalt, der Sexismus, den ich erlebe, der hört nie auf, der verändert sich nur.
Ja, richtig.
Na, was ich so als Mädchen, als Jugendliche oft als Catcalling erlebt habe, also wirklich nachrufen, nachpfeifen, Kommentare, wie viel kostest du, bis hin zu sexueller Gewalt. Als ich Mutter geworden bin, habe ich das nicht mehr so viel erlebt, aber ich habe auf einmal erlebt, dass ich auch nur noch Mutter bin.
Mhm.
Dass ich gar nicht mehr als Kreativdirektorin angesehen werde, wo ich vorher ganz, ganz erfolgreich gearbeitet habe, sondern ich war nur noch die Frau, die in Teilzeit jetzt nur noch arbeiten kann und deren Kind ständig krank ist und die ausfällt.
Mhm.
Das hat mich massiv unter Druck gesetzt. Ne?
Ja.
Und das war so für mich der Punkt, wo ich dann irgendwann auch aufgrund eines Burnouts, in das ich reingegangen bin, weil ich einfach versucht habe, alles unter einen Deckel zu kriegen und es selbstverständlich nicht geschafft habe. Das funktioniert einfach nicht.
Ja.
Ja, und ich dann gemerkt habe, okay, das geht nicht. Und dann habe ich mich ganz, ganz intensiv auch mit meinen eigenen Traumata beschäftigt, habe da ganz, ganz viel aufgearbeitet. Und dann gab es wirklich einen Moment, den ich erlebt habe, der wirklich zu Act and Protect geführt hat. Und das war der Moment, dass ich vor einigen Jahren ganz alltäglich auf der Suche nach Sportklamotten für meinen Sohn war.
Mhm.
Ich habe gegoogelt, Sporthose, wie man das so macht, und bin auf Bilder gekommen eines großen, großen Bekleidungskonzerns und habe gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Was sind denn das für Bilder von Kindern in Sportklamotten, die ich hier gerade sehe?
Mhm.
Und ja, ich habe mich dann an diesen Konzern gewendet. Ich habe das Ganze auf Social Media rausgepowert, obwohl ich vorher überhaupt nicht Social Media benutzt habe. Also das war echt so ein, ich kann es nicht mehr haben, ich schreie es raus, egal was passiert, aber es muss in die Öffentlichkeit. Und tatsächlich ging es in die Öffentlichkeit.
Super.
Wirklich, also ganz, ganz toll. Und das war so ein Erweckungserlebnis. Dieser Konzern musste die Bilder weltweit von seinen Plattformen nehmen. Und das war etwas, ich komme aus dem Bereich, ich weiß, das ist eine Entscheidung, die wird nicht vom Praktikanten oder der Praktikantin getroffen, sondern da geht es über alle hohen Ebenen. Und das hat mich wirklich motiviert zu sagen, okay, wenn ich das schaffe, dann kann ich jetzt hier nicht aufhören.
Mega. Ja,
ja.
Sehr gut. Und dann gab es Act and Protect.
Dann habe ich Act and Protect gegründet und mich erstmal ehrenamtlich engagiert, mich in das Thema eingelesen, mich mit anderen Aktivistinnen, mit Institutionen vernetzt, geguckt, gibt es überhaupt den Bedarf, dass jetzt noch jemand dazu kommt, der sagt, hallo, ich will da was machen.
Ja.
Und habe eben auch geguckt, wo ist so die Nische für mich. Und die Nische ist einerseits wirklich in diesem Thema Werbung mit Kindern, Marketing mit Kindern, aber zum anderen auch im Arbeitskontext. Und nach kamen immer mehr Anfragen. Es kamen auch dann Anfragen, die gesagt haben, Verena, wir würden dich gerne als Workshop-Moderatorin haben oder als Speakerin. Und ich habe auch da erstmal gedacht, kann ich das überhaupt? Also kann ich das, das so von meiner Persönlichkeit her, aber kann ich das auch fachlich darstellen? Und habe ich dann nach und nach so daran gearbeitet und bin dann eben, und hier kommt auch Sebastian ins Spiel, mit Sebastian nochmal in die Kommunikation gegangen und habe gesagt, du, wir haben selber eine Unternehmensberatung seit über 20 Jahren. Wir machen das Thema Neurokommunikation, psychologische Wirkungsweisen, menschliche Führung. Das ist eigentlich unser Thema.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, gut, okay, wir haben die Anfragen dafür. Wir machen das jetzt nicht nur ehrenamtlich, sondern wir gehen auch in die Gründung einer Act and Protect Academy, mit der wir eben dann auch für Institutionen, für Unternehmen, für Organisationen arbeiten, Mitarbeitende schulen, Schutzkonzepte gemeinsam entwickeln, aufklären, sensibilisieren und unterstützen zu dem ganzen Thema sexualisierte Gewalt in der ganzen Bandbreite, die es halt ja nun mal auch hat.
Ja. So wichtig, sehr cool. Ja, Sebastian, ihr Lieben da draußen, kann heute nicht live dabei sein, aber er hat Katrin und mir eine Sprachnachricht geschickt, die wir euch an dieser Stelle gerne einspielen möchten. Da geht es ein bisschen darum, wie er jetzt auch zu diesem Thema gekommen ist und welche Rolle er bei Act und Protect spielt.
Hallo Kim, hallo Katrin. Leider kann ich ja heute bei der Aufnahme nicht dabei sein und umso mehr freue ich mich, dass ich euch eine Nachricht zukommen lassen darf. Ich bin zu dem Thema sexualisierte Gewalt durch meinen Beruf und durch meine Unternehmung gekommen. Da ich als Berater, Coach und Trainer unterwegs bin, habe ich sehr häufig mit Unternehmen, Organisationen, aber auch mit deren Menschen zu tun und darf diese in einem Entwicklungsprozess begleiten. Und dabei ist mir immer wieder aufgefallen, wie häufig das Thema Machtmissbrauch und Strukturen Menschen daran hindert, ihre Potenziale zu entfalten, um einfach sich zu zeigen in allem, was sie ausmacht, in ihren Stärken und in ihren wunderbaren Eigenheiten, was die Diversität betrifft. Und dennoch werden diese gebremst, genau durch diese Strukturen. Und eine dieser Machtmissbrauchsstrukturen, der mir immer wieder aufgefallen ist, ist das Thema sexualisierte Gewalt, Diskriminierung und Machtmissbrauch aufgrund von Geschlechtern. Und deswegen ist es so wichtig, diese Verbindung auch zu sehen, inwieweit sexualisierte Gewalt mit gesellschaftlichen Machtstrukturen miteinander verknüpft sind. Weil genau diese Strukturen ermöglichen es, den Tatpersonen so zu agieren, wie sie es tun, ohne Konsequenzen zu erfahren. Es wird toleriert, es wird weggelächelt, es wird nicht draufgeguckt, es wird geschwiegen. Und deswegen ist es für mich aus meiner Perspektive unumgänglich, sich auch gesellschaftlich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um da tatsächlich eine Veränderung zu bewirken. Was bedeutet das? Also, zum einen ist es wichtig, hinzusehen und es anzusprechen. Als Führungskraft in der Fürsorgepflicht für die Mitarbeitenden, als Unternehmensführung über Schulungen für ihre Führungskräfte, um auch diese Mikrosexismen zu erkennen, um überhaupt zu wissen, was ist sexualisierte Gewalt und wie gehe ich damit um. Um dann tatsächlich einen Verhaltenskodex zu entwickeln, was ist bei uns nicht toleriert, auch wenn es vielleicht juristisch nicht strafbar oder ahndbar ist, aber dennoch bei uns in der Kultur und der Unternehmung nicht gewünscht ist. Und dafür braucht es Rahmenbedingungen, dafür braucht es Möglichkeiten, dafür braucht es Gelder. Und hier ist die Politik gefragt. Denn die Politik setzt die Rahmenbedingungen oder stößt sie an, diese zu verändern, falls es die falschen sind. Und deswegen ist es aus meiner Perspektive wichtig, dass der demokratische Prozess, wo jede Stimme gezählt wird, wo jeder weiß, dass seine Stimme auch ein Gewicht hat, diese Stimme einzubringen vermag, mit der Sicherheit gehört zu werden und nicht wieder so getan werden, als ob diese Person sich anstellen würde. Und dafür braucht es Aufklärungskampagnen, dafür braucht es Unterstützung von Initiativen, dafür braucht es Fördergelder, dafür braucht es den klaren politischen Willen. Und dieser muss und sollte demokratisch legitimiert sein. Und dann können wir tatsächlich Maßnahmen initiieren, die gewollt und gewusst sind, nämlich um das Thema sexualisierte Gewalt zu beenden oder zumindest anfänglich einzudämmen und einzugrenzen, um die möglichen, wirklich furchtbaren Folgen für die Opferpersonen möglichst gering zu halten. Und das Gute ist, in einer Demokratie haben wir alle die Möglichkeit, uns einzubringen. Wir können Initiativen gründen, wir können auf Demonstrationen gehen, wir können Petitionen zeichnen, wir können tatsächlich alles tun, was uns wichtig ist, um genau diese Punkte zu unterstützen. Denn wegsehen ist keine Option. Hinsehen in demokratischen Prozessen, demokratisch legitimiert, ist eine starke Option, die wir nutzen können. Und das ist mein Appell.
Danke an Sebastian für diese persönlichen Einblicke. Zurück zu dir, Verena. Was waren für euch beide die größten Herausforderungen auf diesem Weg?
Also eine der größten Herausforderungen war zum einen wirklich die Frage, sind wir dafür aufgestellt? Sind wir die Richtigen für das Thema? Also da auch erstmal für uns eine Basis zu schaffen, die weg ist von, ich habe mal was gelesen und das kenne ich aus meinem Studium oder das kenne ich aus meiner Arbeit, wirklich eine fachliche Grundlage zu schaffen. Die andere Herausforderung war wirklich, das Tabu zu brechen. Uns zu trauen, rauszugehen mit dem Thema und gleichzeitig ganz, ganz mutig Sachen anzusprechen, Sachen zu benennen, in Konfrontation auch zu gehen. Also das war gerade auch für mich sehr, sehr herausfordernd. Sebastian ist ein bisschen gelassener als ich, aber für mich war das ganz schwierig, auch mit so Reaktanzen umzugehen, mit auch wirklich Hassnachrichten, die ich bekommen habe, ne, von Menschen oder auch gerade Männern, die sich da sehr angegriffen fühlen, wenn wir mit diesem Thema rausgehen. Und da eine eigene Sicherheit zu entwickeln und auch die persönlichen, aber auch beruflichen Wahrnehmungen in diesen gesellschaftlichen Kontext zu setzen. Das waren die größten Herausforderungen und eine Strategie zu entwickeln, um mit Menschen, die wir sowohl beruflich, aber auch in unserer ehrenamtlichen Arbeit begegnen, die eben sehr gegen Feminismus sind, die sehr in diesen sexistischen Strukturen verankert sind, irgendwie zu erreichen. Ne? Ja. Also, und das eben nicht mit einem erhobenen Zeigefinger zu machen oder auch mit einer Kriminalisierung, sondern auf einer sachlichen Ebene Menschen für dieses Thema zu begeistern und zu Allies zu machen.
Ja.
Ne?
Ja,
und
ja.
Gleichzeitig
zu Verbündeten
aber
für alle
absolut,
da draußen.
Absolut, genau. Zu Verbündeten und zu Leuten, die es weiter verbreiten, die auch da so eine intrinsische Motivation entwickeln, weil sie eben sagen, ja stimmt, das ist total blöd. Und nein, ich will nicht, dass das passiert. Und ich finde auch herausfordernd, die Grenze zu ziehen zu, welche Menschen kann ich einfach nicht verändern. Ne? Ja. So, wo ist meine Ressource, meine Energie auch einfach an der falschen Stelle, weil sie da verpufft.
Du hast es ja gerade auch so schön gesagt, also in diesen, ich sage jetzt mal, sexistischen Strukturen gefangen sind, und das kann auch beidseitig sein. Ne? Wir haben so einmal ja die Trendbewegung mit den Tradwives, also die traditionsbewussten Frauen, die sich ganz bewusst in die finanzielle Abhängigkeit des Mannes begeben, die auch dem Mann dienen, also wo die das auch gerne wollen. Ja, fein, mit allen Konsequenzen, wenn du dich dafür entscheidest und die Konsequenzen tragen kannst, dann ist es doch auch vollkommen legitim. Wichtig ist, glaube ich, immer diese Entscheidung, zu haben und sensibilisiert zu sein. Ich habe letztens auch einen Workshop gehalten zum Thema Mansplaining und Heap-Heating und habe dann innegehalten und gesagt, so, was sagt ihr denn dazu? Und da gab es ein total langes Schweigen. Ich so, seid ihr noch da? War virtuell.
Ja.
Und dann meldete sich eine Frau und sagte, ja, wir sind alle nur schockiert, weil wir mit Sicherheit heute gerade erst noch die Erlebnisse hatten und das für selbstverständlich genommen haben und nie wussten, was das eigentlich genau ist. Na, also diese Sensibilisierung ist sehr, sehr wichtig. Nenn mir doch mal Erfolge, die ihr bisher erzielt habt. Also vielleicht magst du mal ein Beispiel mit uns teilen.
Ja, super, super gerne. Wir haben zum Beispiel, und das weiß ich auch, dass ich hier auch das Unternehmen nennen mag, gerade wenn wir jetzt über Act & Protect beruflich reden. Wir haben mit der Diakonie München und Oberbayern jetzt über viele, viele Jahre schon zusammengearbeitet zu dem Thema. Wir haben zum Beispiel alle Führungskräfte geschult dieser Organisation, und das sind mehrere hundert. Wir sind gerade dabei, die Mitarbeitenden zu schulen. Und erleben tatsächlich in dieser Unternehmung eine Veränderung, ne? Wo am Anfang wirklich auch ganz viel Unsicherheit war, auch Reaktanzen da waren, die Sorge, oh Gott, wenn wir dieses Thema jetzt lostreten innerhalb der Mitarbeitenden, öffnen wir dann die Box der Pandora. Ne? Und alle diese Sorgen, die haben sich aufgelöst. Und wir erleben auch genau das, was du sagst, und das ist auch unser Ansatz, dass die Leute darüber sprechen, dass sie Worte haben für das, was sie erleben, dass sie das benennen und adressieren können und dadurch in den Dialog miteinander gehen und Sachen auch gar nicht mehr so hochkochen müssen, sondern ganz vieles im Kleinen bereits besprochen und verändert werden kann. Und die Sachen, die dann auch massiv sind und bleiben, die werden dann aber auch angesprochen, weil es eben diese Namen dafür gibt, weil die Mitarbeitenden wissen, dass es richtig ist, was sie empfinden und dass sie rausgehen können. Das ist das eine. Und das erleben wir auch mit vielen anderen Organisationen im Moment, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Und wenn ich auch nochmal so auf meine ehrenamtliche Arbeit schaue, dann ist das eine, wo ich besonders viel mich engagiere, indem ich Petitionen schreibe, einerseits auf change.org, um natürlich auch eine Aufmerksamkeit für Themen zu generieren, die ich aber gleichzeitig auch immer an den Deutschen Bundestag schreibe. Und im Moment sind drei dieser Petitionen tatsächlich im Moment in Bearbeitung der Landtage. Und das ist natürlich etwas, was mich wahnsinnig stolz macht, weil ich
weiß,
ne, es wird gehört, es wird gesehen, unsere demokratischen Prinzipien funktionieren an der Stelle, und es gibt wirklich die Chance, nochmal auch auf Länder- und Bundesebene eine Awareness zu schaffen oder vielleicht sogar neue Gesetzestexte oder Aspekte, die mit eingebracht werden können.
Wahnsinn. Genau. Und euer Angebot, richtet sich das nur an Organisationen oder auch Bildungseinrichtungen oder auch Einzelpersonen?
Alle. Also wir machen alles. Jeder und jede, die Interesse hat, stellen wir uns drauf ein und arbeiten wir auch mit. Also sowohl mit Einzelpersonen, ne, wenn es da auch nochmal eine Frage zu Themen gibt, eine Unsicherheit oder auch einen Wunsch nach Verhaltensveränderungen. Das kann sowohl von Betroffenen oder Verbündeten Sicht sein, aber auch von Leuten, die sich selber vielleicht auch als manchmal übergriffig verhaltend empfinden. Wir arbeiten mit Unternehmen, mit Nichtregierungsorganisationen, mit Organisationen, die sich eben selber ehrenamtlich engagieren, mit Bildungseinrichtungen, Universitäten, Ausbildungsstätten, Vereinen. Wir würden auch gerne mit Schulen und Kindergärten arbeiten. Da ist es allerdings sehr schwierig reinzukommen. Also wer aber Lust hat, wir sind da. Ja, und wirklich mit allen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen und die uns auch Impulse geben wollen. Das finde ich an der Stelle auch ganz wichtig, denn
ja,
ne, das ist ein Prozess und auch wir lernen in jeder Arbeit, die wir tun, dazu, nehmen Sachen auf, verändern Sachen und freuen uns sehr über, ja, dieses große Netzwerk, was sich da auch nach und nach immer mehr bildet.
Ja, für mein Unternehmen würde ich das auch gerne wollen. Wie kann ich jetzt sozusagen einen Pitch bei meinem Geschäftsführer abgeben und sagen, so, das ist jetzt ein Workshop oder eine Schulung, der geht so und so lange. Was könnte ich da sozusagen als Information an ihn geben?
Also als erstes vielleicht sogar die gesetzliche Information, dass diese Schulungen und Workshops nach dem AGG, also dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, für Unternehmen sogar gefordert sind. Viele Unternehmen wissen das nicht und es fehlen im Moment auch noch Sanktionen, wenn sie es nicht machen. Aber das ist natürlich etwas, was interessant ist vom rechtlichen Aspekt her, aber auch von dem Aspekt her, dass solche Schulungen für das Arbeitsklima ganz, ganz wichtig sind, dass sie ganz, ganz viele Auswirkungen haben, auch wenn wir uns nur in Anführungsstrichen mit dem Thema Sexismus, sexualisierte Gewalt beschäftigen, sind die Inhalte, die wir teilen, für alle ist uns wichtig.
Ja.
Und ich glaube, was uns und unsere Arbeit ausmacht und was für so einen Pitch auch wichtig ist, dass wir eben mehrere Perspektiven abbilden. Womöglich und wo gewünscht, kommen wir immer mit mindestens zwei Dozierenden unterschiedlichen Geschlechts. Das heißt, bestimmte Reaktanzen werden von vornherein abgebaut. Es muss niemand Sorge haben, dass wir mit dem erhobenen Zeigefinger daran gehen. Also ich als Frau, als Dozierende, werde nicht den Männern sagen, wie sie sich verhalten müssen auf eine sehr rüde Art und Weise. Und auch Sebastian beispielsweise oder meine anderen Kollegen kommen da nicht hin und mansplain Frauen, ja, wie sie doch bitte mit sexualisierter Gewalt zu tun haben. Sondern wir gehen an dieses Thema sehr offen rein und wir machen das vor allen Dingen in drei Schritten. Der erste Schritt ist sexualisierte Gewalt, Alltagssexismus erkennen. Also, was wir eben schon sagten, worüber sprechen wir überhaupt? Wo fängt es an, wo hört es auf? Warum gibt es diese Krux der unterschiedlichen Wahrnehmungen, ne, die dann auch häufig zu Abwertung führen, die zu Schuldumkehr führen, die dazu führen, dass das Tabu wieder größer wird, weil niemand mehr weiß, wie er sich jetzt eigentlich richtig zu verhalten hat? Also da auch eine gemeinsame Formulierung zu finden, gemeinsames Wissen zu schaffen. Und der zweite Schritt ist dann sexualisierte Gewalt benennen, also nach dem Erkennen, worüber rede ich eigentlich, es auch zu adressieren, ne, und auch zu sagen, das, was ich fühle, ist richtig und das, was ich fühle, ist eine Stereotypisierung oder was ich erlebe, ist ein Gender Gap, also eine Lücke in der Gleichbehandlung der Geschlechter.
Richtig.
Oder was ich, ne, erlebe, ist ein übergriffiger Kommentar und das eben auch genau so zu kommunizieren.
Ja.
Und der dritte Teil ist dann wirklich, es zu beenden. Also ganz klare Strategien mit an die Hand zu geben. Was kann ich tun, was auch zu meiner Persönlichkeit passt? Ne, wir alle haben da ganz unterschiedliche Ressourcen. Es gibt Leute, die sind ganz, ganz stark, indem sie einen humoristischen Anteil nutzen, was dann häufig auch als Schlagfertigkeit bezeichnet wird. Es gibt aber auch Menschen, die haben da keinen Zugang zu und auch das ist in Ordnung, ne? Weil auch das ist etwas, was wir üben müssen an der Stelle.
Ja, also auch, oder es reicht auch einfach dann zu sagen, stopp, das war nicht in Ordnung. Ne? Also man muss es auch nicht auf humorvoller Ebene vielleicht auch verniedlichen oder in die Lächerlichkeit ziehen, sondern man kann auch ganz klar benennen, stopp, das war jetzt übergriffig, das ging zu weit.
Ganz genau. Nein ist ein ganzer Satz. Und wir möchten aber eben auch Methoden mit an die Hand geben, die wir wirklich jetzt über Jahre ausprobiert haben, die wir verfeinert haben und die abrufbar sind, wenn die Leute sie dann auch immer mal wieder üben, egal wo, im Supermarkt, in der Familie, am Arbeitsplatz, die eben sachlich ist, die gleichzeitig ganz, ganz klar ist und die auch Menschen, die sich wehren, dann nicht auf einmal wieder angreifbar macht, weil sie zu emotional waren, ne, weil sie stark reagiert haben. Also auch das ist ja immer die Herausforderung. Nicht nur, dass ich Betroffene bin, sondern dann soll ich das bitte auch noch gut rüberbringen. Gleichzeitig ist es so, in der Welt, in der wir momentan leben, brauchen wir diesen Schritt noch. Und genau, das wäre unser Pitch, damit wirklich alle Mitarbeitenden davon profitieren und vor allen Dingen auch das Unternehmen davon profitiert. Weil das ist ganz klar, es kommt zu weniger Ausfällen, es kommt zu weniger Veränderungen auch in der Struktur der Mitarbeitenden. Erfolge steigern sich, die Zufriedenheit steigert sich und natürlich auch die Attraktivität des Unternehmens nach außen.
Total,
ne?
Ja.
Ganz klar.
Ja, Unternehmen, die halt darunter leiden, dass sie Frauenmangel haben, die sollten vielleicht genau diese Schulung oder so einen Workshop mal besuchen, um zu verstehen, warum Frauen dann wieder gehen oder nicht sich bewerben. Ja. Das spricht sich ja auch immer rum, ne?
Ganz genau, das ist es, ja.
Thema sexualisierte Gewalt. Also welche Warnsignale, um jetzt vielleicht schon mal unseren Zuhörenden ein paar Tipps zu geben, welche Warnsignale sollte man kennen und wie kann man sie erkennen?
Warnsignal ist zum einen auch das, was du gerade schon sagtest. Wenn Unternehmen darüber klagen, dass sie keine Frauen als Mitarbeitende oder Führungskräfte bekommen, dann ist das für mich immer schon ein großes, großes Warnsignal.
Richtig.
Denn es gibt ganz viele tolle Frauen da draußen, mindestens genauso viele wie Männer, wenn nicht sogar mehr, weil wir auch einfach mehr sind auf dieser Erde, die aber nicht gesehen werden. Mhm. Was auch ein Warnsignal ist, wenn wir merken, dass sich in Unternehmen Leute zurückziehen, dass sich Menschen abnabeln, dass sie nicht mehr zu Firmenveranstaltungen gehen, auch das ist ein Warnsignal. Wenn es so Kommentare gibt, das ist halt hier so, komm damit klar, das gehört zu deinem Job, jetzt sei doch nicht so sensibel und das Fass machen wir nicht mehr auf, weil Kollege XY geht sowieso in 2 Jahren in Rente, dann sind das schon große, große Red Flags.
Ja,
ja, auf jeden Fall. Ja.
Wie können dann Betroffene Hilfe und Unterstützung finden?
Also zum einen ist jedes Unternehmen auch verpflichtet, eine Ansprechperson zu implementieren. Auch das ist in 70% der Unternehmen nicht vorhanden. Oder es wird häufig einfach bei HR mit untergebracht. Ne? Mhm. Das kann die Personalabteilung machen. Die sind ja sowieso nah dran an den Mitarbeitenden.
Genau. Und meistens ja auch empathisch und weiblich besetzt. Ne?
Sowieso, genau. Und die müssen das auch können. Die brauchen da auch keine Schulung für. Also Sarkasmus oft. Das wäre die erste Anlaufstelle, wenn es diese Anlaufstelle gibt. Es gibt aber auch noch andere Anlaufstellen. Es gibt natürlich Gleichstellungsbeauftragte, Betriebsräte, wenn sie in Unternehmen vorhanden sind, Ombudsstellen, aber auch extern. Anwälte, Anwältinnen und was ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehle, ist die Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Ja.
Das ist eine Stelle, die sowohl fachlich berät, aber auch juristisch, die auch ganz klar nochmal darauf guckt, was sind jetzt auch gerade die Ressourcen? Also wo stehst du selber? Was kannst du gerade leisten, emotional, aber auch finanziell? Weil natürlich, wenn wir eine Meldung machen und es gegebenenfalls auch in ein Gerichtsverfahren geht, wo wir wieder einen Anwalt, eine Anwältin brauchen, dann hat das nicht nur eine emotionale Ressource, die wir brauchen, sondern auch möglicherweise eine finanzielle oder auch eine rein organisatorische. Also auch da sich wirklich beraten zu lassen und zu gucken, wo stehe ich? Mhm. Welchen Erfolg hat vielleicht auch eine Meldung, das einzuordnen und auch zu gucken, was ist strafbar, was ist nicht strafbar? Denn häufig haben wir auch das Thema, gerade in Unternehmen, dass es subtile Formen von sexualisierter Gewalt sind, ne? Wie Nachrichten, wie Kommentare, wie auch sowas wie Unterbrechen von Frauen in Meetings.
Richtig.
Oder ne, Frauen nicht gleich zu bezahlen. Auch das ist eine strukturelle sexualisierte Gewalt. Und nicht jeder dieser subtilen Formen ist allerdings strafbar. Das heißt, ne, auch da stellt sich die Frage, inwieweit komme ich hier tatsächlich weiter? Nichtsdestotrotz finde ich es ganz wichtig, dass Betroffene sich Unterstützung holen. Und auch wenn sie zu dem Schluss kommen, okay, ich verfolge es nicht weiter, haben sie aber innerlich ein anderes Standing an der Stelle. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass wir auch immer mehr Betroffene kennen, die aber weitergehen, die eben diesen juristischen Schritt gehen, die nach außen gehen, die Verfahren durchhalten auch an der Stelle. Und das muss man einfach so sagen, es ist ein Aushalten auch.
Ja.
Und die aber auch erfolgreich sind damit. Und auch da gibt es ja immer mehr Gerichtsurteile, die mittlerweile für Betroffene positiv ausfallen.
Ja.
Noch nicht genug, aber es gibt sie. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Jede sexualisierte Gewalttat, die ich erlebe, auch an der einen oder anderen Stelle zu platzieren. Denn nur wenn wir sie platzieren, können wir auch eine Aufmerksamkeit schaffen. Und auch Unternehmen können nur dann aktiv werden, wenn sie tatsächlich eine offizielle Meldung erhalten. Wenn das nur der Flurfunk ist oder ich erzähle irgendwie meiner Personalchefin dann aber was im Vertrauen und sage, gib's aber nicht weiter oder ich möchte auch nicht, dass du was tust. Was auch fein ist, wenn ich merke, ich kann es nicht. Nur das hilft im Endeffekt nicht, weil dann können diese Themen auch nicht bearbeitet werden.
Ja, genau. Also ich glaube auch, um noch was zu ergänzen, ist dieses aus einer Leidensschwester, ich weiß nicht, ob ich das Wort jetzt erfunden habe, aus einer Leidensschwester eine aktive Schwester zu machen, eine supportive Schwester, ne? Ich sage immer Sisterhood das Thema. Das, weil ich früher auch mit anderen Frauen zusammen gelitten habe und dachte, da muss man jetzt durch. Ich war aber auch bei einer Headhunter-Firma und durfte da zum Beispiel für Geschäftsführung und Vorstände keine Frau besetzen. Und ein Kunde rief mich mal an und meinte, Frau Seidler, was haben Sie eigentlich nicht verstanden? Warum schicken Sie mir ein CV von einer Frau? Genau, also das ist, glaube ich, auch etwas als Präventivmaßnahme, erstmal das zu verstehen, zu sensibilisieren für überhaupt, was ist sexualisierte Gewalt, weil das geht eigentlich schon recht früh los. Und was sind noch weitere Präventivmaßnahmen, die zum Beispiel in Unternehmen oder auch Schulen etabliert werden könnten? Was kannst du noch an Tipps da geben?
Ja, drüber sprechen. Also genau das, was du auch sagtest. Sisterhood, ganz wichtig. Verbündete werden für Männer, ganz wichtig. Auch Männer erleben sexualisierte Gewalt, mal ganz
absolut.
Abgesehen davon. Ne? Es ist auch keine Einbahnstraße.
Mhm.
Was Unternehmen und Institutionen tun sollten, ist transparent über das Thema kommunizieren. Auch wenn es Vorfälle gibt. Ich weiß natürlich, es gibt auch eine Schweigepflicht. Sie dürfen häufig nicht ins Detail gehen, aber man kann darüber reden und sagen, es gab einen Vorfall und das, ne, haben wir gemacht, haben wir etabliert. Das und das sind unsere Code of Conducts, unsere Regelwerke.
Ja.
Das sind unsere Leitlinien. Wenn ihr etwas habt, bitte meldet es. Wir wünschen uns, dass ihr zu uns kommt und wir gemeinsam Lösungen finden können.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Schulungen für Führungskräfte an erster Stelle und zwar für alle Führungskräfte bis rauf zum Aufsichtsrat. Das ist ganz wichtig. Und auch diese Schulungen müssen nicht wochenweise gehen. Ne? Es kann auch ein Impulsvortrag von 60 bis 90 Minuten ausreichen, um erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, um auch erstmal diesen Gedanken reinzusetzen. Und dann darf dieser Gedanke auch gerne arbeiten. Denn das ist ein Thema, das arbeitet nach und nach. Es ist ein Prozess. Was ich ganz wichtig finde, jetzt auch einfach mal so rein rechtlich und fachlich sind, dass es anonyme Meldewege gibt. Ne, dass eben Betroffene ganz niedrigschwellig sich melden können, ohne Sorge zu haben, dass sofort ihr Name publik wird, dass sie negative Konsequenzen erfahren, was sie auch rechtlich nicht dürfen. Also dass da wirklich ganz, ganz niedrige Angebote geschaffen werden.
Ja.
Und passend dazu, dass Ansprechpersonen eingesetzt und auch mit Kompetenzen ausgestattet werden.
Ja.
Denn es hilft überhaupt nichts, wenn sich dann die Betroffenen oder auch ZeugInnen melden und dann aber es bei der Ansprechperson stecken bleibt, weil die heillos überfordert sind oder aber weil sie selber vielleicht durch Hierarchien, durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten in einer Rolle sind, wo sie überhaupt nicht Ansprechperson sein können.
Ja, ja.
Ja.
Toll, danke. Was kann denn jede Person einzeln im Alltag tun, um eine Kultur der Prävention und auch des Schutzes mitgestalten zu können?
Auch hier drüber sprechen, ganz viel drüber sprechen, sich miteinander austauschen, also auch anderen Leuten Raum geben und auch einen Raum ermöglichen, wo über das Thema gesprochen werden kann, so dass wir eben auch mitbekommen, wir sind nicht alleine. Weil häufig ist es ja so, dass jeder denkt oder jede denkt, ah ja, das empfinde wahrscheinlich nur ich so. Oder ach, jetzt, da triggert mich wieder etwas. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, drüber zu sprechen, um zu merken, nee, das ist eben nicht so. Weil dann schaffen wir auch wieder die Möglichkeit, sich nicht alleine zu melden und nicht alleine diesen Weg zu gehen, sondern sich vielleicht auch zusammenzutun und mit mehreren Menschen eine Meldung zu machen, einen Weg zu gehen, in dem eben Veränderung stattfinden kann. Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir Betroffene unterstützen und dass wir ihnen glauben.
Ja.
Ja,
oh,
wir
ja,
dürfen
da haben wir in Deutschland noch ein Problem, ne?
Absolut, absolut. Und das ist auch etwas, was wo auch Medien eine ganz, ganz große Rolle spielen, ne? Und natürlich dürfen wir auch Tatpersonen nicht vorverurteilen. Nichtsdestotrotz gibt es auch da viele, viele Mythen, was Taten und Nichttaten angeht. Mhm. Also Betroffenen erstmal glauben, sie unterstützen, Hilfe anbieten, sie nicht stigmatisieren und auch nicht ausgrenzen, ja, sondern mit ihnen im Dialog bleiben und Verbündete sein.
Ja.
MultiplikatorInnen sein, also Leute, die das Thema weitertragen, sei es, indem sie Social Media Posts weiter liken, verbreiten, sei es, indem sie Bücher kaufen, lesen, indem sie sich mit Leuten vernetzen, indem sie Dokumentationen schauen. Also all das bewirkt schon wahnsinnig viel. Und das, was wir dann in uns tragen an Wissen und an Haltung, das geben wir weiter, sogar häufig, ohne dass wir ganz viel bewusst dafür tun müssen. Das geben wir weiter, ne, an Freunde, Freundinnen, an unsere Familie, an unsere Kinder, an unsere Kollegen und Kolleginnen, weil wir eine andere Haltung haben.
Ja. Apropos sich belesen, du und Sebastian, ihr habt ja ein Buch geschrieben, Bis hier und nicht weiter. Und welche Schlüsselstrategien stellt ihr eigentlich in dem Buch vor? Und für wen ist das Buch besonders geeignet?
Also geeignet ist es für auch hier wieder alle Menschen, die sich für das Thema interessieren. Wir haben es spezialisiert auf das Thema gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz, weil das eben auch mit unsere Schlüsselarbeit ist. Und auch da ist es wirklich für alle Menschen in Unternehmen geeignet und auch geschrieben. Und die Schlüsselkompetenzen oder Schlüsselstrategien, die wir vorstellen, ist zum einen, das Unternehmen nochmal ganz bewusst wird, warum es für sie so wichtig ist, klare Verantwortlichkeiten und Meldewege zu etablieren. Also was gewinnen Unternehmen auf? Abgesehen von der Sorge, die Unternehmen da haben, sie eben auch mit einem Mut und einer Bereitschaft auszustatten. Und das tun wir, indem wir eben Zahlen, Daten, Fakten vorstellen, aber indem wir auch ganz konkrete Beispiele geben, die wir eben auch erlebt haben und wie wir auch Unternehmen begleitet haben. Was wir mit an die Hand geben, und ich glaube, das ist unendlich wichtig, einerseits für Betroffene, aber eben auch für die Arbeit von Unternehmen, um überhaupt sich erstmal an die Arbeit zu machen, TäterInnen-Strategien zu verstehen. Also, welche Muster haben TäterInnen? Welche Dynamiken nutzen sie? Ne? Gerade wenn wir über Hierarchien, Loyalitäten, Abhängigkeiten sprechen.
Richtig.
Ne, warum sind TäterInnen häufig so unantastbar und wie schaffen sie das eigentlich? Warum nutzen TäterInnen häufig die Strategie oder die DAVO-Methode, also Deny, Attack, Reverse, Victim and Offender? Wenn TäterInnen adressiert werden, dann ist es häufig so, dass sie die Betroffene oder die Person, die adressiert, selber angreifen. Mhm. Dass sie das ganze Spiel umdrehen, dass sie es so managen, dass auf einmal nicht mehr die betroffene Person die betroffene Person ist, sondern die Täterin wird.
Oder die Täterin, ja genau.
Ne, das ist ja auch etwas, was wir gerade im weltpolitischen Rahmen erleben. Und das ist sehr spannend zu beobachten. Und auch hier gilt, das gilt nicht nur beim Thema sexualisierte Gewalt, das erleben wir auch bei Themen wie Rassismus, wie Ableismus. Also bei allen Isms gibt es diese DABO-Taktik.
Ja.
Was noch eine Schlüsselstrategie ist, mitarbeitende Betroffene zu stärken, also Erfahrungen anzuerkennen, Methoden der Grenzsetzung zu geben. Auch da stellen wir eine Methode vor, die nennt sich W hoch 3. mit der wir eben Betroffene, aber auch ZeugInnen und Führungskräfte ermutigen und vor allen Dingen auch befähigen möchten, sich klar, sachlich und dennoch authentisch gegen Übergriffe und Grenzsetzungen zur Wehr zu setzen. Und ich finde ganz wichtig auch, sich selber Raum einzuräumen für dieses Thema. Mhm. Also sich selber auch zuzugestehen, dass es okay ist, zu strugglen, dass es okay ist, frustriert und überfordert zu sein und dass es auch okay ist, sich Zeit zu nehmen, um zu heilen, wenn wir sexualisierte Gewalt erleben. Und dafür haben wir eben auch so ein Bild geschaffen, das ist bei uns das Symbol des Kaktus. Also einerseits, der Kaktus ist ja eine Pflanze, die sich selber sehr schützt, durch die dicke Haut, die sie hat, die auch durch lange, lange Dürreperioden gehen kann und die häufig aber auch Stacheln hat. Und diese Stacheln, die dürfen wir auch einsetzen. Wir dürfen pieksen und wir dürfen auch Grenzen setzen. Ja. Und das darf auch für andere Menschen unbequem sein.
Ja. So. Ja, ja. Nicht dieses People-Pleasen, ne? Mhm. Toll. Mhm. Da werden wir am Ende auch noch der Episode sozusagen auf das Buch verweisen, auch auf eure Homepage. Und vielleicht gibt es sogar für den einen oder die andere ein kostenloses Exemplar. Aber so lange müsst ihr jetzt leider noch durchhalten. Genau. Wir gehen noch mal kurz auf die Medienpräsenz und auch den gesellschaftlichen Wandel ein. Also du hast es einmal kurz auch angerissen, ne? Die Medien spielen auch eine sehr große Rolle bei der Aufklärung über sexualisierte Gewalt. Was ist deine Wahrnehmung? Was wünschst du dir von den Medien? Und was wünschst du dir aber auch von der Politik, also von der Gesellschaft insgesamt vielleicht? Sehr, sehr viele große Fragen. Da kannst du ja wahrscheinlich 3 Stunden lang antworten.
Ich wollte gerade sagen, wie viel Zeit haben wir? Und gleichzeitig, genau, es ist unendlich wichtig. Und das war auch ja einer der Gründe, warum wir auch dieses Buch geschrieben haben und warum wir dieses Buch zum Beispiel auch entschieden haben, es im Selbstverlag zu veröffentlichen. Denn ich finde, Medien spielen eine unendlich wichtige Rolle. Und wir brauchen mehr Medien, die sich auch für Betroffene einsetzen, die dieses Thema auch objektiv betrachten und nicht für Klicks nutzen. Und Medien, auch egal, ob es Zeitschriften sind, ob es Magazine sind, ob es TV-Shows sind, können einerseits Aufklärung betreiben und sie können aber auch TäterInnen-Strategien reproduzieren. Ne, sowas wie die Davo-Taktik, wie die Schuldumkehr, wie aber auch Victim-Blaming, also das Beleidigen von Betroffenen. Und das sehen wir ja auch in ganz, ganz prägnanten Fällen. Ne, wir haben das, wenn ich das Beispiel auch bringen darf, wir haben das bei Rammstein gesehen. Es gibt ein großes Thema, ich weiß, wir können es ja mal runterbrechen. Es gab ganz, ganz viele Betroffene, die sich gemeldet haben und die haben einerseits große Solidarität erlebt, die haben aber auch in einem weitaus größeren Umfang Victim-Blaming erlebt. Ne? Sie wurden selber für schuldig erklärt. Warum gehst du da hin? Was hast du denn erwartet?
Ja.
Du bist ja auch nicht auf dem Schlager-Move. Wobei ich bezweifle, dass es auf einem Schlager-Move deutlich anders abgeht. Und es hat im Endeffekt dazu geführt, dass sich ganz viele Betroffene nicht getraut haben, sich einer juristischen Auseinandersetzung eines Gerichtsprozesses zu stellen.
Ganz kurz für alle, die vielleicht den Fall doch nicht ganz so mitgekriegt haben. Es gab ganz starke Vorwürfe gegen Till Lindemann. Das ist der Sänger der Band Rammstein. Und es sollen Frauen gezielt für Sex mit Till Lindemann rekrutiert worden sein. Und es gab wohl auch sexuelle Übergriffe. Und das ist genau das, was Verena jetzt gerade anspricht. Ja.
Genau, ich danke dir nochmal für die Einordnung. Ich war schon wieder so in meinen...
Ich kenne das.
Ja, und genau, und viele dieser Betroffenen oder aber auch der Personen, die Sachen mitbekommen haben als ZeugInnen, haben sich eben nicht zugetraut, einen öffentlichen Prozess durchzustehen. Absolut berechtigt, auch meiner Wahrnehmung nach. Was allerdings wiederum dazu geführt hat, dass der Prozess eingestellt wurde.
Richtig.
Das heißt nicht, dass Till Lindemann freigesprochen wurde. Wurde in den Medien häufig aber genau so beschrieben. Und das setzt natürlich einen Standard. Und das führt dazu, dass bei einem neuen Fall sich Betroffene nochmal dreifach überlegen, ob sie überhaupt ihre Betroffenheit in Worte
fassen. Ja.
Und das ist etwas, wo ich Medien ganz, ganz klar in der Verantwortung sehe. Und Medien legen häufig den Fokus auf die Tatperson. Ja, es ist wichtig, dass wir TäterInnen-Strategien können. Ja, es ist wichtig, dass wir uns Tatpersonen angucken. Es ist allerdings noch wichtiger, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, was heißt das eigentlich für die betroffene Person.
Richtig.
Und die betroffenen Personen, wie ich kenne, und es sind wirklich viele durch meine Arbeit, auch in unterschiedlichsten Bereichen und auch Ausprägungen von Betroffenheit. Ich kenne keine Frau, ich kenne keinen Mann, die nach draußen geht, um Fame für ihr eigenes Erleben von sexualisierter Gewalt zu erhalten. Nee. Ich wüsste auch nicht, dass man dadurch Geld verdienen kann. Also wäre mir neu. Und das ist eben die Frage, die sich Medien stellen müssen. Inwieweit berichten sie darüber? Zu welchem Zeitpunkt berichten sie auch darüber? Ne? Mhm. Und wie schaffen sie es eigentlich auch, bestimmte Mythen und auch einfach Märchen, die es zu diesem Thema gibt, aufzubrechen? Also wirklich Aufklärung zu schaffen. Und ich finde, genau das ist auch der Punkt. Wir müssen einerseits, und Medien müssen sensibilisieren, sie müssen aufklären, sie müssen aber auch aufarbeiten, ne? Was ist in bestimmten Fällen passiert? Auf das Thema, um nochmal ein Thema aufzubringen, das Beispiel von Jörg Kachelmann. Vielleicht erinnern sich da auch viele Hörende
dran. Wettermensch.
Unser Wettermensch, genau. Mm. Also Jörg Kachelmann, der das Wetter angesagt hat im Fernsehen und der da auch ja eine ganz, ganz große Sympathie hatte bei vielen Menschen und der auf einmal von einer Ex-Partnerin angezeigt wurde, dass er sie vergewaltigt hätte. Es kam da zu einem großen, auch gerichtlichen Prozess und Jörg Kachelmann wurde freigesprochen, denn es ist rausgekommen in diesem Prozess, dass die Ex-Partnerin tatsächlich eine Falschaussage gemacht hat. Jörg Kachelmann hat diese Frau nicht vergewaltigt. Auch das ist wichtig, darüber zu sprechen. Nur die Einordnung der Medien war, Frau hat das Thema Vergewaltigung genutzt, um Aufmerksamkeit zu bekommen und sich an ihrem Ex-Partner zu rächen. Was nicht erfolgt ist, ist eine Aufarbeitung und eine Einordnung dessen, wie oft denn eigentlich solche Fehlbeschuldigungen tatsächlich passieren. Das ist nämlich wahnsinnig gering. Also wenn wir uns angucken, von der Zahl der angezeigten Fälle gibt es 0,1-3% Falschbeschuldigungen. Ich muss allerdings ehrlich dazu sagen, je nachdem, wen ihr fragt, gibt es Leute, die sagen, es gibt bis zu 15%. Die Studien kann man so oder so auslegen. Ich nehme jetzt die Auslegung des Weißen Rings und die ist eben bei 0,1-3%.
Richtig.
Der angezeigten Fälle sind Falschbeschuldigungen.
Ja.
Nur die Fälle, die zur Anzeige kommen, sind ja nur vielleicht 10% aller tatsächlich stattfindenden Fälle. Und wenn wir das mal wieder in einen Kontext setzen, dann erhält das Ganze eine völlig andere Form.
Richtig.
Ne? Und wenn ich hier auch noch mal auf das Thema Rammstein, Till Lindemann zurückkommen darf, auch da war ja häufig der Punkt, diese Frauen machen eine Fehlbeschuldigung, eine falsche Beschuldigung von Till Lindemann. Zum einen würden sich diese Frauen selber strafbar machen und zum anderen gibt es bei Falschbeschuldigungen, egal in welchem Kontext sie stattfinden, häufig eine Vorgeschichte. Sei es, dass die beiden Parteien miteinander in einer Partnerschaft waren, dass es da also möglicherweise wirklich Rachegedanken gibt. Oder aber im unternehmerischen Kontext erleben wir das häufiger, wenn es zu Falschbeschuldigungen kommt, dass zwei Personen in einer Affäre waren am Arbeitsplatz, diese Affäre entdeckt wird und dann eine der Personen sagt, nee, das war ja gar keine Affäre, sondern das war sexueller Missbrauch. Oder aber Falschbeschuldigungen werden durch Leute ausgesprochen, die sich beispielsweise in psychischen Ausnahmesituationen befinden oder die vielleicht eine psychische Erkrankung haben. Und wenn wir das nicht in Kontext setzen, wenn wir das nicht einordnen, dann gibt es auf einmal dieses Gefühl von, Frauen nutzen diese Falschbeschuldigungen, um sich an Männern generell zu rächen, weil sie Männer hassen und weil sie Geld verdienen wollen.
Ja.
Und Entschuldigung, liebe Medien, das ist total falsch und das ist gefährlich für alle anderen Frauen und Betroffenen.
Absolut. Also da wieder ein Appell bitte an den Qualitätsjournalismus und an das vernünftige wissenschaftliche Arbeiten, kontextbasiertes Arbeiten. wünschen wir uns. Ja, genau. Das ist so ein bisschen dieses, was du gerade eingangs auch so schön gesagt hattest, mit den Klicks und Followern. Ja. Und je, wie sagt man dann, clickbaitiger ein Titel ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Reichweite stimmt. Und das geht dann zulasten vermutlich des Qualitätsjournalismus oder aber auch der Perspektive, die vielleicht dann auch fehlt. Na, also, dass die falsche Perspektive da vielleicht auch eingenommen wurde. Was heißt falsche, aber die neutrale Perspektive hätte wäre wünschenswert gewesen. Ne?
Mhm. Und ich erlebe gerade, und das vielleicht nochmal, weil ich das selber so spannend finde, ich setze mich ja auch viel mit dem Thema Unterhaltungssexismus gerade in Reality-TV auseinander. Mm,
oh Gott, ja.
Ja, ja, ein weites Feld. Und da erlebe ich allerdings in einigen Formaten und in bestimmten Sendergruppen ein Umdenken. Mhm. Bestimmte Szenen werden zwar dennoch gezeigt, und auch das ist sicherlich fragwürdig, sie werden allerdings eingeordnet. Oder ProtagonistInnen werden aus bestimmten Sendungen ausgeschlossen, müssen diese verlassen, wenn sie sich auf eine bestimmte Art und Weise äußern oder verhalten. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, einen Schritt auch in die richtige Richtung zu gehen. Sachen passieren, das ist so, nur wir müssen sie einordnen. Und ich finde es auch dann völlig in Ordnung, dass diesen Leuten keine Plattform mehr gegeben wird. Auch das, finde ich, ist eine Einordnung durch Medien und eine Verantwortung von Medien.
Finde ich auch, genau. Da trägt ja auch tatsächlich Maria Furtwängler mit ihrer Tochter, mit der Malisa-Stiftung sehr stark bei, die ja auch immer wieder der Uni Rostock dann Studienaufträge geben. Und sehr auch zur Darstellung zum Beispiel Gender in Music haben sie jetzt gerade eine neue Studie, oder neue nicht, aber 2022 veröffentlicht. Diversität im deutschen Film auch 2022, also eine großartige Arbeit, eine absolut tolle Stiftung, können wir auch nur immer wieder Props an sie geben, dass sie auch diese Dinge sichtbar macht und dann auch den Medienunternehmen zur Verfügung stellt und auch teilweise dann mitfinanzieren lässt, in Anführungsstrichen. Also sagt halt, komm, wir müssen hier was tun, wir müssen mal ein bisschen Analysen machen. Wie stellen wir eigentlich in zum Beispiel Talkrunden Experten und Expertinnen dar? Wie viele Teilnehmende sind da eigentlich? Ne?
Richtig, ja. Ja. Ganz genau, so
Medien
ist es.
Haben eine hohe Verantwortung, da bin ich komplett bei dir. Aber auch, um dir nochmal die Bühne zu geben, die Politik und auch die Gesellschaft insgesamt.
Oh ja, oh ja, oh ja. Genau, da waren noch zwei andere Punkte. Also, Politik hat eine Riesenverantwortung. Und auch das ist etwas, was ich gerade in den letzten Wochen und Monaten immer wieder beobachtet habe. Wenn wir zulassen, dass auf der großen politischen Bühne frauenfeindliche oder antifeministische Worte benutzt werden, Kommentare gebracht werden, Einordnungen gebracht werden, dann stellt sich für mich natürlich die Frage, na ja, wie sollen wir das dann als BürgerInnen einordnen und hinkriegen und umsetzen, wenn es doch nicht mal auf der großen Bühne klappt? Mhm. Also da sehe ich auch gerade leider einen Rückschritt und das macht mir große Sorge und das führt auch dazu, dass gerade aber die Menschen in der Politik, die das vielleicht sehr ähnlich empfinden, aktiver werden. Also, dass sie zum einen wirklich Gesetze gegen sexualisierte Gewalt nochmal verschärfen. Das ist auch sowas wie zum Beispiel das Thema Catcalling. Ne? Also auch da die Petitionen, die aktuell laufen, und es sind mehrere, ja, diese Petition ganz genau sich anzusehen, sich auch global umzusehen. Welche Länder haben gute Strategien, sowohl im rechtlichen und im politischen Bereich, um eben sexualisierte Gewalt zu stoppen, zu beenden, Betroffene zu stärken, Gleichberechtigung zu fördern. Da gibt es gute Beispiele. Spanien hat da ganz viele super Ideen, genauso wie Frankreich, die jetzt nach dem Fall Pellico auch nochmal nachziehen. Also zum Beispiel auch das Thema, in Deutschland gilt der Grundsatz, Nein heißt Nein. Mhm. In anderen Ländern, wie beispielsweise Spanien, gilt nur Ja heißt Ja. Und das ist dieser Wechsel des Grundsatzes führt dazu, dass es zu einer anderen Beweislast kommt. Ne? Dass es also die Frage ist, stärken wir die Wahrnehmung der Betroffenen oder stärken wir die Verpflichtung der Betroffenen, Nein gesagt haben zu müssen? Das ist so ein Punkt, den ich ganz wichtig finde. Mhm. Der andere Punkt ist aber auch, dass wir Sanktionen brauchen, wenn eben Gesetze zum Thema sexualisierte Gewalt wie im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz für Unternehmen nicht durchgesetzt werden. Also wenn Unternehmen keine Ansprechpersonen haben, wenn sie keine Leitlinien haben, wenn sie keine Schulungen durchführen, dann bitte, bitte sanktioniert diese Unternehmen, damit sie das nachholen. Ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir zum Beispiel im unternehmerischen Kontext das AGG ausweiten, explizit auf Schulen und Hochschulen.
Ja.
Aber auch auf FreiberuflerInnen, weil sind ganz häufig nicht geschützt. Wir brauchen eine Verlängerung der Beschwerdefrist. Im Moment ist die Beschwerdefrist 2 Monate. Zwei Monate von einem Vorfall bis hin zu einer Meldung sind wahnsinnig wenig, weil als Betroffene oder Betroffener muss ich mir erstmal bewusst werden, was ist das hier überhaupt? Ich brauche erstmal eine Zeit, um das in mir selber klar zu kriegen, um das aufzuarbeiten, um mich zu informieren, wo gehe ich jetzt hin, was sind die nächsten Schritte? Und häufig dauert das länger als 2 Monate. Häufig dauert das sogar Jahre. Das heißt, da brauchen wir einen ganz anderen Umgang mit. Da brauchen wir eine Öffnung. Wir brauchen auch verpflichtende außergerichtliche Einigungen. Ne? Ja. Dass eben auch Betroffenen die Möglichkeit gegeben wird, sich außergerichtlich zu einigen und Tatpersonen, Unternehmen auch gezwungen sind, dieser Einigung zuzustimmen. Damit es eben diese Sorge vor diesen Gerichtsprozessen nicht mehr gibt. Weil das ist ein Riesenballast, ein Damoklesschwert, was über den Betroffenen
liegt. Total.
Und ich denke, dass wir hier an ganz vielen Stellen ansetzen können, sowohl in der Familienpolitik, aber auch in der Arbeitspolitik, als auch in wirtschaftspolitischen Bereichen, um ja dieses Thema zu stärken. Ja. Und gesellschaftlich hat das natürlich eine Auswirkung, ne? Wenn ich politisch da anders rangehe, aber auch wenn ich 8 Stunden in einem Unternehmen bin, was sich da anders positioniert, was damit offen umgeht, was dazu Schulungen anbietet, Informationen anbietet, Räume anbietet, dann hat das natürlich auch eine Wirkung auf mich als Mensch, aber auch auf mein Umfeld und damit natürlich auch wieder auf uns als Gesellschaft insgesamt. Und ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir als Gesellschaft keine Scheu vor diesem Thema haben und dass wir auch
dass wir es nicht einfach so wegdrücken, ne? Es wird ja irgendwie ganz viel, dieser böse Feminismus, hatten wir im Vorgespräch ja auch schon zu gesprochen.
Absolut, ja. Dass wir uns auch da mal bewusst werden, was bedeutet denn Feminismus eigentlich? Ne? Feminismus ist nicht der Hass auf Männer und Feminismus heißt auch nicht, dass Frauen jetzt die Macht übernehmen, sondern Feminismus setzt sich ein für die Gleichberechtigung aller Menschen.
Richtig.
Und das kommt auch allen Menschen zugute. Und ich denke, das ist ein Schalter, den wir gesellschaftlich umlegen dürfen. Und wir dürfen auch unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Und wir dürfen auch darüber diskutieren, weil nur wenn wir diskutieren, wenn wir sprechen, wenn wir im Dialog sind, können wir aber auch andere Perspektiven einnehmen.
Richtig. Ne?
Und nur dann können wir auch verändern.
Ja.
Und ich denke, bei dem Thema ist es ganz, ganz wichtig, sich auf ganz vielen Stellen damit zu beschäftigen. Weil wir merken das ja auch jetzt im Podcast, wir haben eine Stunde ungefähr Zeit und wir könnten 100 Stunden reden und wir wären immer noch nicht durch. Und das sehen wir auch an den vielen Folgen, die ihr auch immer wieder zu diesem Thema habt. Ne, wie viele Facetten es gibt, keine Angst zu haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und vor allen Dingen auch nicht zu denken, ich als Einzelperson muss es ändern. Oder es braucht diesen einen Break. Es wird diesen einen Break nicht geben. Es wird nicht auf einmal eine Veränderung geben von jetzt auf gleich, sondern das sind ganz, ganz viele kleine Sachen, die da reinspielen. Ich kann ja zum Beispiel auch mikrofeministisch vorgehen. Also ich kann sagen, ne, wenn ich jetzt eine Mail schreibe, dann nenne ich demnächst die Frauen zuerst. Völlig unabhängig auch vielleicht mal von der Hierarchieebene. Oder ich rede eben nicht mehr von Pflegern, sondern rede von Pflegerinnen.
Genau. Oder ich rede also von der Bundeskanzlerin, weil wir hatten 16 Jahre eine Bundeskanzlerin. Ja. Ich kann jetzt auch nicht so schnell switchen zu Bundeskanzler. So.
Überhaupt nicht. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob Männer das überhaupt können. Also ne, ich finde, das darf man ruhig auch machen. Und wirklich keine Scheu vor dem Konflikt. Geht in den Konflikt, es ist in Ordnung. Wir dürfen unbequem sein. Und wir dürfen das in dem Maße machen, was zu uns passt.
So. Genau. Mutig sein. Mutig sein.
Ja. Mutig sein. Verbinden, vernetzen.
Exakt. Und supporten, gegenseitig unterstützen. Ja. Verena, wir kommen jetzt langsam zum Ende. I know, wir hatten auch vorher schon lange gesprochen. Oh, I love it.
Ich auch.
Welche Botschaft möchtest du unseren Zuhörenden zum Abschluss mitgeben?
Was mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, weil ich es selber auch so erlebt habe, ist zum einen, hört auf euer Bauchgefühl. Wenn euer Bauchgefühl euch sagt, irgendetwas ist komisch, irgendetwas passt nicht, das fühlt sich für mich nicht richtig an, dann hört da drauf, nehmt das ernst. Eure Grenzen sind richtig und wichtig und eure Grenzen sind eure Grenzen und die hat auch niemand zu bewerten. Ne, auch wenn es immer Leute gibt, die sagen, jetzt stell dich nicht so an, du bist die Erste, die das so sieht, das hat ja noch niemand so gesagt. Völlig egal, eure Grenzen sind eure Grenzen und die haben einen Grund, dass sie da sind.
Mm.
Fahrt eure Stacheln aus, verteidigt eure Grenzen, zieht euch aus Situationen, schützt euch selber, schützt aber auch andere. Wenn ihr merkt, andere können es in dem Moment nicht, ihr könnt es aber, dann tut es. Dann geht hin und fahrt die Stacheln aus und piekst die Menschen.
Genau.
Und ich bin mir ganz, ganz sicher, und das erlebe ich auch, wir können und werden gemeinsam mehr bewegen. Und das ist der Schlüssel. Gemeinsam. Ne? Wir brauchen uns alle gegenseitig und wir brauchen ein gemeinsames Ziel. Und wir sind viele. Wir sind unendlich viele und lass uns genau das auch sichtbar und spürbar machen, damit wir dann auch andere Menschen wieder ermutigen können.
A woman.
Jawohl, absolut, genauso, ja.
Liebe Verena, wo findet man euch, wie kann man euch kontaktieren und wie komme ich an ein kostenloses Exemplar von eurem Buch bis hier und nicht weiter heran?
Ja, also Kontaktmöglichkeiten sind zum einen über unsere Webseite, das ist www.actandprotect.de, über LinkedIn einfach nach mir oder Sebastian suchen, dann findet ihr uns. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen, da heißen wir @actandprotect. Und wir möchten gerne jeder Hörerin und jedem Hörer eine kostenfreie PDF-Version des Buches zukommen lassen. Und das erhaltet ihr, indem ihr uns einfach eine Nachricht schreibt mit dem Hashtag bis hier und nicht weiter. Entweder an hallo@actandprotect.de oder über eine Nachricht über einen unserer Social-Media-Kanäle. Und wir freuen uns sehr darauf, auch ganz viele Impulse zu erhalten, Fragen zu erhalten und mit euch ins Gespräch zu kommen.
Vielen, vielen Dank, Verena. Vielen Dank für deine Offenheit, für eure wichtige Arbeit, die klugen Tipps und natürlich, dass du heute bei uns im Podcast warst. Und auch natürlich ein großes Danke nochmal an Sebastian für die Audionachricht. Und ja, alle Links und Infos zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne und abonniert uns, um keine weiteren Episoden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, bleibt stark und tschüss!